NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Inzwischen steht's fest, Schwarz-Grün in Hessen kann wahrscheinlich weiter regieren mit nur einer Stimme Mehrheit und mit weniger Schwarz und mehr Grün. Wir gucken gleich auf die Auswirkungen der gestrigen Hessenwahl. Dann Brasilien. Das Land wird in Zukunft von einem Rechtspopulisten regiert. Wir haben Hintergründe zum Gewinner der Präsidentschaftswahl. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, über 90% der Kinder weltweit atmen verschmutzte Luft. Dazu haben wir einen Korrespondentenbericht. Als erstes aber die Politik in Berlin. Na logisch, da kommt jetzt einiges mächtig in Bewegung. Vor allem das Führungspersonal stellt sich auf Veränderungen ein. Allen voran Angela Merkel, heute.
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
Angela Merkel also auf dem Rückzug. Kanzlerin will sie bleiben bis 2021, aber den CDU-Vorsitz will sie abgeben. Wir haben es gehört, auch als Konsequenz der Hessenwahl, bei der die CDU zweistellig verloren hat. Was bedeutet all das für Berlin? Jörg Seisseberg, unser Mann dort im Hauptstadtstudio. War dieser Schritt von Angela Merkel jetzt der Schritt, um Dampf aus dem Parteikessel in der CDU zu nehmen?
Sicherlich auch. Das ist ihr teilweise gelungen, weil sie jetzt ein Signal der Veränderung gesetzt hat nach den vielen Niederlagen der vergangenen Monate. Sie hat dafür viel Respekt bekommen für ihre Entscheidung von Volker Bouffier zum Beispiel, von Armin Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten, von Julia Knöckner, bis hin sogar zu Horst Seehofer, der ohne Schmunzeln behauptete, er finde es schade, dass Merkel jetzt als Parteichefin aufhört. Also da scheint in der Tat so ein bisschen Dampf raus zu sein aus dem Kessel. Aber auf der anderen Seite hat heute sofort die Diskussion darüber begonnen, wer Merkel denn nun nachfolgen könnte.
Na klar, das Personalkarussell läuft schon auf Hochtouren. Also gehen wir mal die Namen durch. Derjenigen, die den Finger schon deutlich oder nicht so deutlich gehoben haben. Annegret Kramp-Karrenbauer, die bisherige Generalsekretärin. Was ist mit ihr?
Ja, sie gehört zu den üblichen Verdächtigen, zu denen, von denen man erwartet hat, dass sie den Finger heben, wenn es um die Nachfolge geht von Angela Merkel als Parteichefin. Sie gilt so ein bisschen als Kronprinzessin, ein bisschen auch als Kopie Merkels mit leicht konservativem Touch. Sie hat sicherlich den Vorteil als CDU-Generalsekretärin in den vergangenen Monaten bei ihrer Zuhörtour sehr viel Kontakt an der Basis geknüpft zu haben. Das könnte eventuell so ein bisschen ein Ass im Ärmel für sie.
Nicht nur einen Finger, sondern bildlich gesprochen wahrscheinlich beide Hände, und zwar immer wieder gehoben, hat Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Er will's.
Er will's, aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, er wollte es eigentlich nicht jetzt, denn er hat vor kurzem erst gesagt, bekannt bin ich schon, beliebt muss ich noch werden, und daran wollte er eigentlich noch ein Stück arbeiten. Jetzt das Ganze schon, das kommt in seiner Planung eigentlich ein bisschen früh, aber er ist ein Kämpfer und hat gesagt, natürlich trete ich jetzt an, und man kann damit rechnen, dass er heftig seine Ellenbogen einsetzen wird, um sein Ziel auch zu erreichen.
Was ist mit Friedrich Merz? Den hatte ja Angela Merkel vor ein paar Jahren, nennen wir es mal, abserviert. Jetzt wird darüber spekuliert, ob er zurückkommt und dann gleich als CDU-Chef. Hat er eine Basis?
Das ist die große Frage. Er ist sicherlich der Überraschungskandidat in der Runde als ehemaliger Fraktionschef. Es wäre für ihn die gewünschte Pointe seines politischen Lebens, aus dem er sich ja eigentlich schon vor 14 Jahren verabschiedet hat, jetzt zurückzukommen, dann die Nachfolge der Frau anzutreten, mit der er damals im Streit aus der aktiven Politik ausgeschieden sind. Ich glaube aber, seine Chancen dürfen als sehr begrenzt gelten.
So oder so läuft es dann auf eine Ämtertrennung zwischen Kanzlerin und dem oder der CDU. Vorsitzenden hinaus. Kann das gut gehen, Ihrer Einschätzung nach?
Also die Erfahrungen sind nicht so doll bislang. Das letzte Beispiel, das wir hatten, war eine ähnliche Variante, wie sie Merkel jetzt versucht, von Gerhard Schröder, der damals Müntefering zum Parteichef machte, in der Krise. auf Seiten der SPD. Das ist dann, wie wir wissen, schiefgegangen. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Merkel immer wieder ganz klar gesagt hat, dass sie fest davon überzeugt ist, dass eigentlich beide Ämter in eine Hand gehören. Jetzt sagt sie, und das war so ein bisschen eine Überraschung in der Überraschung heute, habe sie sich entschieden, und zwar schon im Sommer, im Juli, dass sie sich zurückziehen wollte, aufgrund des Drucks und auch aufgrund des Zustands der Großen Koalition. Hier sagt sie, will sie einen neuen Impuls setzen.
Jörg Seisseberg war das aus Berlin für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Füße stillhalten bis zur Hessenwahl. Das war bisher die Devise bei Union und SPD. Denn beide Parteien wollten sich das Ergebnis nicht noch mehr versauen, als das in Umfragen schon vorab erkennbar war. Seit gestern Abend wissen wir, CDU und SPD in Hessen verlieren katastrophal. Und die Schuldigen sitzen nicht in Wiesbaden, sondern in der Bundeshauptstadt. Und dort zieht Angela Merkel heute erste Konsequenzen. Wir haben es gehört, sie bleibt jetzt Kanzlerin, aber sie tritt nicht mehr als Parteivorsitzende an. Ist das folgerichtig? Hier ist die Meinung von Anita Fünfinger.
Angela Merkel ist die Einzige, die es wirklich verstanden hat. Man kündigt Rücktritte nicht mehrmals an und zieht dann zurück wie Horst Seehofer. Man tritt zurück oder eben nicht mehr an. So wie Angela Merkel. Das ist ein sehr schöner Prozess, den hatten wir 18 Jahre nicht, sagt wer? Der Wirtschaftsflügel der CDU, die CSU, die AfD, Christian Lindner. Sie alle mögen Angela Merkel nicht besonders. Und sie alle könnten diesen Satz sagen, aber er kommt von Angela Merkel. Nach 18-jähriger Dienstzeit als CDU-Chefin bleibt Angela Merkel in ihrem Abgang völlig souverän und sogar noch ein bisschen lustig. Schon vor der Sommerpause habe sie entschieden, dass sie nicht mehr als Parteivorsitzende kandidiert. Wann also hätte sie es publik machen sollen? Heute? Früher? Später? Nächste Woche wollte sie es tun, heute war es gerade noch rechtzeitig. Rechtzeitig und richtig so. Sie geht jetzt souverän von Bord des CDU-Schiffes. Eine fast gut gelaunte Angela Merkel stand da heute Mittag im Konrad-Adenauer-Haus. Andere, vermutlich Herren, hätten den gesammelten Weltschmerz in jeder einzelnen Falte getragen. Angela Merkel machte Grimassen. Soll das jetzt alles darüber hinwegtäuschen, dass die Uhr für Angela Merkel längst getickt hat, dass sie also gerade noch so die Reißleine zieht? Ihre Kritiker werden das so sagen. Angela Merkel hätte den Stab früher übergeben können. Sie wusste wohl nur nicht so recht, an wen. Nun, das weiß man bei den vielen Kandidaturen für die Nachfolge jetzt auch nicht. Angela Merkel sagt, sie wünsche sich, dass der gestrige Wahltag als Zäsur gesehen wird. Sie zieht damit die Konsequenz, weil sie weiß, auch sie ist mitverantwortlich für das katastrophale Bild, das die Bundesregierung abgibt. Sie ist nicht alleine daran schuld. Derjenige, der einen größeren Anteil an dem zerstrittenen Bild hat, heißt Horst Seehofer. Und man möchte sich allein aus Gründen der ausgleichenden Gerechtigkeit wünschen, dass er es endlich auch versteht. Es ist schade, sagt Horst Seehofer zu Angela Merkels Entscheidung. Es ist vielmehr schade, dass der CSU-Chef nicht auch endlich Konsequenzen zieht. Wir haben die Streitereien in Berlin satt, sagten die Wähler in Bayern wie in Hessen gleichermaßen. Angela Merkel hat das verstanden, im Gegensatz zu anderen.
Der Kommentar im Echo des Tages von Anita Fünfinger. Ja, das sieht aus wie ein Abschied auf Raten, was Angela Merkel heute angekündigt hat. Als Kanzlerin will sie noch bleiben, aber wer weiß, welcher politische Sog da noch entsteht in Berlin. In jedem Fall hat die Ankündigung der Bundeskanzlerin heute auch in Brüssel Reaktionen hervorgerufen. Ralf Siener fasst sie zusammen.
Auch wenn Jean-Claude Juncker sich öffentlich mit Kommentaren zurückhält, ist Merkels Machtverlust sowohl für die EU-Kommission wie auch für den von ihr sehr geschätzten EU-Ratspräsidenten Donald Tusk ein großes Problem. Denn Brüssel und den EU-Institutionen stehen extrem schwierige Monate bevor. Es gilt, einen Chaos-Brexit ohne Scheidungsvertrag zu verhindern. Die Kommission und die Staats- und Regierungschefs der EU müssen eine kluge Antwort finden auf den italienischen Schuldenhaushalt, wenn die Populisten in Rom auch im nächsten Monat, wie zu erwarten, kein überarbeitetes Budget vorlegen. Außerdem steht der Europawahlkampf bevor, den Europas Rechtspopulisten von Salvini bis Marine Le Pen nutzen wollen, um eine starke Machtbasis im zukünftigen EU-Parlament zu erreichen. Bei den kommenden Gipfeln der EU ist also eine kluge Moderation gefragt. Es geht weniger um große Visionen als um Krisenmanagement. Doch die Kanzlerin ist ab sofort vor allem mit dem Management ihrer eigenen Krise beschäftigt, so die Sorge des Juncker-Teams. Um sie als starke Gipfeldramaturgin zu erhalten, hatte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger noch kurz vor Merkels Pressekonferenz dafür plädiert, die Kanzlerin solle den Parteivorsitz nicht abgeben.
Frau Merkel hat ja sicherlich auch viele Verdienste,
gab ihr europapolitischer Kontrahent und Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel heute in Brüssel zu um Merkel im nächsten Atemzug dann eine Serie kapitaler Fehler vorzuwerfen, zum Beispiel die Griechenlandrettung durch die EU, die Energiewende in Deutschland und die Flüchtlingskrise in Europa.
Und auch der Brexit ist nach meiner Meinung teilweise auf sie zurückzuführen.
EU-Parlamentarier Hans-Olaf Henkel nutzte die Kritik an Angela Merkel in Brüssel gleich, um für Friedrich Merz als potenziellen zukünftigen CDU-Parteichef zu werben.
Ich bin fest davon überzeugt, mit einem Friedrich Merz an der Spitze könnte die CDU sich wieder aufrichten.
Die Zeit von Friedrich Merz, die sei längst abgelaufen, meint hingegen der grüne Europaparlamentarier Reinhard Bütikofer. Wenn Friedrich Merz die Zukunft der CDU sein wolle, dann sei das ungefähr so, als wolle Rudolf Dressler die Zukunft der SPD werden. Allerdings sei auch das Ende der Ära Merkel erreicht. Für Bütikofer steht mit Blick auf die Kanzlerin fest,
dass ihre Restlaufzeit nur noch von sehr begrenzter Dauer sein wird.
Wir werden das weiter beobachten. Jetzt nach Hessen. 12 Stimmen Mehrheit hatte die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden bisher. Sie konnte also ganz entspannt regieren. Die Zeiten sind aber bald vorbei. Wenn der neue Landtag im Januar zusammentritt, haben CDU und Grüne nur noch eine Einstimmenmehrheit, wenn sie sich auf ein neues Regierungsbündnis einigen sollten. Ist nur eine Information, mit der sich die hessische Politik ab heute beschäftigt. Hessen am Tag nach der Wahl. Pola Natusius.
Kai Klose, Chef der hessischen Grünen, tritt deutlich besser gelaunt als seine Kollegen von den anderen Parteien am Vormittag vor die Landespressekonferenz.
Bei Spider-Man heißt es, glaube ich, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Dem würde ich folgen.
Mit 19,8% haben die Grünen ihr Ergebnis der vergangenen Landtagswahl um fast 9 Prozentpunkte verbessert. Und das gibt ihnen Aufwind. Zwar kennen sich die hessischen Grünen nach 5 Jahren Regierungskoalition mit der CDU aus in Sachen Kompromisse machen. Sollte es zu einer Neuauflage kommen, gehen sie jetzt aber mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein in mögliche Koalitionsgespräche. Nichtsdestotrotz ist die Option einer Ampelkoalition, also einer Regierung mit Beteiligung der Grünen, FDP und SPD, für Grünen-Chef Klose noch nicht vom Tisch. Die Grünen kündigten an, sie zu Gesprächen einzuladen. Allerdings hält sich die Freude darüber bei der FDP in Grenzen. Nachdem die hessischen Liberalen im Wahlkampf deutlich gemacht hatten, dass sie sich an der nächsten hessischen Landesregierung beteiligen wollen, kam heute Morgen die Kehrtwende. Die FDP bleibt doch lieber weitere 5 Jahre in der Opposition. Bettina Stark-Watzinger, Generalsekretärin der Liberalen, erklärt das so.
Uns fehlt, wie gesagt, die Fantasie, unter einem grünen Ministerpräsidenten unsere Inhalte durchsetzen zu können. Sie müssen ja immer das Gesamtpaket anschauen. Und das ist eben ein anderes, als es in Jamaika gewesen wäre.
Die hessische CDU bemüht sich dagegen, erstmal Ruhe, Gelassenheit und Geduld auszustrahlen. Die Ankündigung Merkels im Laufe des Vormittags, ihren Posten als Parteivorsitzende nach 18 Jahren zu räumen, wollte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz nicht kommentieren. Klar geäußert hat er sich aber dazu, wer verantwortlich sei für das schlechte Ergebnis der Hessen-CDU, die Große Koalition auf Bundesebene.
Wenn die Bundesregierung ordentlich gearbeitet hätte, dann bin ich mir sehr sicher, wäre die CDU in Hessen auch stärker geworden.
Die Fehleranalyse läuft ähnlich bei den sehr niedergeschlagenen hessischen Sozialdemokraten. Auch hier ist die Schuldige schnell gefunden. Die GroKo in Berlin, so SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser.
Also zunächst muss man feststellen, dass wir in der Tat nicht nur Gegenwind aus Berlin hatten, sondern Sturmböen, die da uns entgegengeschlagen sind.
Auch im dritten Anlauf hat der sozialdemokratische Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel es nicht geschafft, einen größeren Erfolg für seine Partei zu holen. Die Hessische Linke geht mit 9 statt wie bisher mit 6 Abgeordneten in die kommende Legislaturperiode. Dennoch ist Linken-Spitzenkandidat Jan Schalauske am Vormittag etwas betröppelt.
Ich bedauere es ein Stück weit, dass es ja am Ende so aussah, als dass eigentlich die Linke die einzige politische Kraft gewesen ist, die sich tatsächlich hätte vorstellen können, dass man zu einer Zusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken kommt.
Die einzige, die sich nicht groß mit möglichen Koalitionen beschäftigt, ist die AfD. Sie hatte in der Vergangenheit immer wieder mit innerparteilichen Streitigkeiten zu kämpfen. Dass sich das im Landtag wiederholen könnte, glaubt Spitzenkandidat Rainer Rahn nicht.
Also wir haben im hessischen Landesverband Ruhe. Das ist richtig, dass wir da früher in der Tat Flügelkämpfe hatten, hat sich aber, glaube ich, erledigt.
Bericht aus Wiesbaden von Pola Natusius. Eine andere Wahl und ein ganz anderes Ergebnis. Brasilien über alles, Gott über allen. Mit diesem Slogan und mit sehr radikalen Sprüchen hat Jair Bolsonaro die Präsidentschaftswahlen in Brasilien gewonnen. Der 63-Jährige war lange Zeit ein Hinterbänkler im Parlament, über den sich viele lustig gemacht haben. Das ist jetzt vorbei, so unsere Korrespondentin Anne Herberg. Mit Bolsonaro Bolsonaro regiert in Brasilien bald ein Rechtspopulist, den seine Kritiker für einen gefährlichen Extremisten halten. Seine Anhänger sind allerdings völlig begeistert.
Feuerwerk, Hubkonzerte, Nationalflaggen für Bolsonaro. Frenetisch, fast wie einen Messias, haben ihn seine Anhänger gefeiert. Ich bin überglücklich, voller Hoffnung. Mit ihm haben wir Wasser für Wein getauscht. Wir haben eine sehr korrupte Regierung gehabt, die Brasilien in den Würgegriff genommen hat. Bolsonaro ist unsere Hoffnung. Auf der anderen Seite Enttäuschung und Tränen. Beklemmung und Angst vor dem, was da nun kommen könnte. Das ist eine schwierige Zeit für die Demokratie in Brasilien, die immer mehr geschwächt wird. Wir müssen jetzt gemeinsam dafür kämpfen, dass all diese Abartigkeiten, die dieser Kandidat von sich gegeben hat, nicht wirklich wahr werden. Brasilien ist extrem gespalten. Und nichts, was Jair Bolsonaro bisher getan oder gesagt hat, deutet darauf hin, dass er das zerrissene Land einen könnte. Es überhaupt will. Zwar gab er sich in der Wahlnacht versöhnlicher, doch erst nachdem er erneut gegen die Linke und den angeblichen Kommunismus in Brasilien gehetzt hatte. Wie im Wahlkampf auch gegen Frauen, Homosexuelle, Schwarze, indigene Flüchtlinge. Der Rechtspopulist Bolsonaro lebt von diesen Feindbildern, inszeniert sich selbst als der Messias, der von Gott den Auftrag erhielt, Brasilien aus dem Sumpf zu führen. Unterstützt wurde Bolsonaro im Wahlkampf nicht nur von der Waffenlobby und den Militärs, sondern auch von erzkonservativen, evangelikalen Pfingstkirchen, der Agrar- und der Wirtschaftselite. So hoffen die Märkte auf die Ankündigung, einen neoliberalen Chicago-Boy zum Wirtschaftsminister ernennen zu wollen. Sparhaushalt, Bürokratieabbau und Privatisierungen lautet dessen Konzept. Doch das geht einigen aus der alten Garde der Militärs gegen den Strich, die prestigeträchtige Staatsunternehmen nicht aus der Hand geben wollen. Dazu hat Bolsonaro mehrfach durchscheinen lassen, dass er weder von Freihandelsabkommen noch von Klimaschutz etwas hält. Schon jetzt zeichnen sich Konflikte ab. Dabei wollen seine eigenen Wähler schnelle Resultate sehen. Ich denke, dass sein Diskurs im Wahlkampf ein anderer war. Denn das war ein Diskurs der Ausgrenzung, voller Vorurteile und Hass. Jetzt geht es darum, Brasilien voranzubringen. Dass ein radikaler Wahlkampfdiskurs gar nicht ernst gemeint war, damit haben sich schon andere geirrt. Beispielsweise in den USA bei Bolsonaros großem Vorbild, US-Präsident Donald Trump. Menschenrechtsorganisationen haben Brasiliens Justiz und Institutionen derweil dringend zum Schutz der Menschenrechte aufgefordert. Immer wieder war es im Wahlkampf zu Angriffen auf Gegner und Journalisten gekommen.
Kleiner Uhrenvergleich im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es wird 18.48 Uhr mitteleuropäische Zeit. Seit dem Wochenende sind die Uhren zurückgestellt, die Sommerzeit ist passé. Und heute haben die Verkehrsminister der Europäischen Union in Graz über das Thema diskutiert. Denn eine recht kleine, aber sehr laute Minderheit hat es geschafft, die Zeitumstellung auf die Tagesordnung zu hieven, mit offenem Ende. Wie die Minister die Angelegenheiten bewerten und was jetzt passiert, darüber berichtet Karin Bentsch.
Wir werden noch einige Male an der Uhr drehen müssen. Nächstes Jahr auf jeden Fall. Voraussichtlich auch noch übernächstes Jahr. Die Abschaffung der Zeitumstellung, sie wird deutlich später kommen als von der Kommission in Brüssel geplant. Denn die EU-Länder brauchen mehr Zeit.
Also wir haben vorgeschlagen 2021,
sagte der österreichische Verkehrsminister Norbert Hofer zum Abschluss des Treffens mit seinen Amtskollegen in Graz. Österreich hat noch bis Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne und bestimmt deshalb die Themen mit. Die meisten EU-Länder wünschen sich, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird, allerdings erst später, weil sie selbst und die bei ihnen ansässigen Unternehmen eine längere Vorlaufzeit benötigen. Betroffen ist vor allem die Verkehrsbranche, sagte Hofer.
Luftfahrt zum Beispiel, wo die Slots sehr mühsam ausverhandelt worden sind und die Airlines sagen, sie brauchen etwas mehr Zeit für die Umstellung.
Dabei geht es um die Vergabe von Slots, also von Zeitfenstern, die die Airlines zum Starten und Landen an Flughäfen nutzen dürfen. Die sind zum Teil Jahre im Voraus festgelegt. Wir müssen auch in Zukunft abgestimmte Regeln in der Europäischen Union beibehalten, sagte Violetta Bulz, die in der EU-Kommission für Transport und Verkehr zuständig ist.
We need to maintain a harmonized arrangement throughout the EU.
Das bedeutet, die Mitgliedstaaten sollen sich mit ihren europäischen Nachbarn absprechen, damit es in Zukunft kein Zeitzonenchaos gibt. Wenn wir drei verschiedene Zeitzonen um uns herum hätten, wäre das eine Katastrophe für uns, sagte der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch. Denn jeden Tag kämen rund 200.000 Pendler aus Belgien, Frankreich und Deutschland zum Arbeiten nach Luxemburg.
We have 200.000 commuters every day that are coming to work to Luxembourg.
Schon jetzt gibt es drei unterschiedliche Zeitzonen in der Europäischen Union. Noch mehr sollen es nicht werden, forderte der österreichische Verkehrsminister Hofer.
Wir müssen darauf achten, dass wir keinen Zeitfleckerlteppich bekommen.
Einen Fleckerlteppich, also einen Flickenteppich der Zeitzonen, den will keiner. Denn er wäre lästig für Reisende, aber auch für den Warenverkehr und für Dienstleistungen im europäischen Binnenmarkt. Die meisten EU-Länder sind grundsätzlich für die Abschaffung der Zeitumstellung. Doch welche Zeit danach bei ihnen gelten soll, das haben die meisten noch nicht entschieden. Ewige Sommerzeit oder dauerhafte Winterzeit, also die europäische Standardzeit. Die Bundesregierung hat noch keine gemeinsame Position. Dänemark geht es ähnlich. Wir haben noch keine richtige öffentliche Debatte darüber bei uns zu Hause geführt, sagte der dänische Verkehrsminister Ole Birk Olesen.
We haven't in Denmark the right debate.
Anders sieht es in Österreich und Finnland aus. Dort will man in Zukunft in der ewigen Sommerzeit leben. In Tschechien ist es dagegen genau umgekehrt. Hier soll in Zukunft die europäische Standardzeit gelten, also die Winterzeit. Die Zeitumstellung ist eben auch eine Frage der geografischen Lage. Bis Dezember sollen sich alle EU-Länder überlegen, in welcher Zeit sie in Zukunft leben möchten.
Trotz Feinstaub und Autostaus an den allermeisten Orten ist bei uns in Deutschland die Luftqualität in der Regel völlig in Ordnung. Anderswo auf der Welt sieht es dramatisch anders aus, warnt heute die WHO in einer neuen Studie. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, mehr als 90% aller Kinder weltweit müssen verdreckte Luft atmen. Und das ist ein Skandal. Dietrich Karl Meurer.
Verschmutzte Luft ist ungesund, das dürfte jedem klar sein. Doch Kinder leiden besonders unter der Luftverschmutzung. Sie atmen schneller als Erwachsene und nehmen so mehr Schadstoffe auf. Zudem leben sie näher am Boden, wo einige Schadstoffe Spitzenwerte erreichen. Und das in einer Phase, in der sich ihre Gehirne und ihre Körper noch entwickeln. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Folgen der Luftverschmutzung speziell für Kinder unter die Lupe genommen. Mit einem alarmierenden Ergebnis, so Maria Neira, die Direktorin der WHO-Abteilung für öffentliche Gesundheit und Umwelt. 93% der Kinder in aller Welt atmen giftige Luft. Sie atmen Luft, die ihre Entwicklung beeinflusst, ihre Gesundheit. Und es ist ein Fakt, einige von ihnen sterben. Die WHO-Experten schätzen, 600.000 Kinder starben allein im Jahr 2016, weil sie schlechte Luft eingeatmet haben. Der Einfluss verschmutzter Luft auf die Gesundheit der Kinder beginne dabei bereits im Mutterleib. So habe sich gezeigt, dass schwangere Frauen, wenn sie Luftverschmutzung ausgesetzt sind, vorzeitig gebären und kleinere und leichtere Kinder zur Welt bringen. Die negativen gesundheitlichen Folgen schlechter Atemluft setzen sich nach der Geburt fort, so Maria Neira. Die Kinder haben eine schlechtere geistige Entwicklung und sogar Verhaltensstörungen dadurch, dass sie Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Sie entwickeln ein erhöhtes Asthma-Risiko, denn ihre Lungen sind noch nicht voll entwickelt. Zudem hätten Kinder, die schmutziger Luft ausgesetzt waren, ein höheres Risiko im späteren Leben an chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Auch bestehe Krebsgefahr. Laut der Studie atmen 1,8 Milliarden Kinder unter 15 Jahren Luft, die so verschmutzt ist, dass es ihre Gesundheit und Entwicklung ernsthaft gefährdet. Betroffen sind vor allem Kinder in armen Ländern, in denen offene Feuerstellen zum Alltag gehören, so die Direktorin der WHO-Abteilung für öffentliche Gesundheit und Umwelt. Die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt noch immer zum Kochen zu Hause sehr schmutzige Brennstoffe wie Kohle oder Holz, denn sie haben keine Elektrizität, so sind sie angewiesen auf diese sehr giftigen Materialien. Wir müssen den Wechsel hin zu sauberen Brennstoffen in den Haushalten beschleunigen. Doch auch in reichen Ländern sei gut die Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren einer Atemluft ausgesetzt, die die WHO-Grenzwerte überschreitet. Auch hier bestehe Handlungsbedarf. Das muss jedes Land selbst lösen, beispielsweise mit Elektroautos und mit sauberen Energiequellen. Je konsequenter und schneller wir das umsetzen, umso besser für unsere Gesundheit. Jedes Kind solle in der Lage sein, saubere Luft zu atmen, damit es wachsen und sein volles Potenzial entfalten kann, so die zentrale Forderung der Weltgesundheitsorganisation.
Dietrich Karl Meurer für das Echo des Tages. Und wieder kommt heute eine Unglücksnachricht aus Indonesien. Ein Flugzeugabsturz über der Javasee hat vermutlich keiner der 189 Menschen an Bord überlebt. Trotzdem suchen indonesische Helfer die Region ab. Holger Senzel.
Heute Morgen um 6.20 Uhr Ortszeit hob die Boeing 737 der indonesischen Billigfluglinie Lion Air in Jakarta ab. Eine Stunde später hätte sie auf den Belitung-Inseln landen sollen. Kurz nach dem Start meldet der Pilot technische Probleme. Er bittet die Erlaubnis zur Rückkehr nach Jakarta. Sie wird erteilt. Dann verschwindet Flug JT610 von den Radarschirmen 15 Kilometer vor der indonesischen Küste. Mit 189 Menschen an Bord. 181 Passagiere, darunter ein Kind und zwei Babys und 8 Besatzungsmitglieder. Hubschrauber kreisen über der mutmaßlichen Absturzstelle. Das Meer ist spiegelglatt und blau. Auch Leichenteile haben die Suchmannschaften inzwischen geborgen. Es gibt realistischerweise keine Hoffnung auf Überlebende. Die Maschine ist vermutlich beim Aufprall auf das Wasser zerschellt. Es dürfte daher auch kaum ein einigermaßen intaktes Wrack geben, das in der Javasee versunken ist, die an dieser Stelle 30 bis 40 Meter tief ist. Vor allem geht es jetzt darum, den Flugschreiber zu finden, der sämtliche technischen Daten und die Gespräche im Cockpit aufzeichnet und den Flugunfallexperten Aufschluss geben wird über die Ursache des Absturzes. Die Unglücksmaschine war nagelneu mit gerade mal 800 Flugstunden, im August dieses Jahres erst an Lion Air ausgeliefert. Es handelt sich um eine Boeing 737 MAX 8, die modernisierte und sparsamere Version des Boeing-Arbeitspferdes für Kurz- und Mittelstrecken, eines der meistverkauften Flugzeuge überhaupt. Das Flugzeug ist in Indonesien das wichtigste Transportmittel. Anders lassen sich die tausenden Eilande des Inselstaates kaum verbinden. Fliegen ist hier wie andernorts Busfahren. Der Flugverkehr wächst rasant. Indonesische Airlines waren lange wegen Sicherheitsbedenken von Landungen in Europa und den USA ausgeschlossen. Reformen haben die Sicherheit der Maschinen inzwischen jedoch deutlich verbessert. Lion Air, die größte Billigfluglinie des Landes, machte in den vergangenen Jahren mit einer ganzen Reihe von Unfällen Schlagzeilen. Allerdings gab es dabei keine Toten.
Es hat sich angedeutet auf den Satellitenkarten über Europa. Schwere Unwetter suchen Italien heim. Starkregen und Sturmböen haben weite Teile des Landes getroffen und mehrere Menschen das Leben gekostet. Die Brenner-Autobahn war nach einem Murenabgang gesperrt. Und auch auf der anderen Seite der Adria ist die Lage ähnlich. An der gesamten kroatischen Küste gilt die höchste Sturmwarnstufe. Lisa Weiß.
Ein Marathonläufer kämpft sich durch die Fluten. Das Wasser geht ihm fast bis zu den Knien. Der berühmte Venedig-Marathon ist eigentlich kein Wassermarathon. Doch an einem Tag wie diesem ist in Italien wenig normal. Schwere Unwetter ziehen über das ganze Land. In Südtirol rutscht die Erde ab. In Mailand oder Rom fallen Bäume auf Autos. Auf Sardinien hagelt es. Und Venedig befürchtet ein Rekordhochwasser. Die Vaporetti, die Wassertaxis, haben den Betrieb eingestellt. Auch in Civitavecchia, einem Küstenort in der Nähe von Rom, schlagen die Wellen gegen die Kaimauern. Der Wind dort ist so stark, dass man sich teilweise kaum auf den Beinen halten kann. Es ist ein Naturschauspiel, das es nur sehr selten gibt. Es gibt hier oft starken Wind, aber das hier ist schon was Besonderes. Man muss draußen aufpassen. Es ist gefährlich, vor allem wenn man unter den Häusern steht. Gefährlich sind die Unwetter auf jeden Fall. Schon am Wochenende waren 5 Menschen wegen ihnen gestorben. In Kalabrien gilt ein Segler als vermisst. Die Aussichten, ihn noch lebend zu finden, sind schlecht. 2 Menschen sind in der Nähe von Rom gestorben, als ein Baum auf ein Auto fiel. Es gab in ganz Italien mehrere Verletzte durch herabstürzende Äste. Ein Mensch wurde bei einem Murenabgang auf der Brenner-Autobahn leicht verletzt. Mehrere Autos steckten in den Erdmassen fest. Die Autobahn dort wurde wegen Unwetterschäden mehrmals für einige Stunden gesperrt. In vielen Regionen, vor allem im Nordosten Italiens, herrscht Alarmstufe Rot, die höchste Unwetterwarnstufe. Gefährdet durch Hochwasser, Sturm und Sturzfluten ist auch die ligurische Küste. In Genua und Umgebung mussten mehrere Menschen ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Bürgermeister Marco Bucci ist bisher vorsichtig optimistisch. Die Stadt hat die höchste Warnstufe bisher gut überstanden. Jetzt warten wir darauf, wie es weitergeht. Es wird viel Wind geben und hohen Wellengang. Morgen müssen wir unbedingt aus der Warnstufe Rot rauskommen. In vielen Teilen Italiens blieben die Schulen und Kindergärten geschlossen, auch in der Hauptstadt Rom. Betriebe schickten ihre Mitarbeiter nach Hause. Der italienische Zivilschutz empfiehlt Menschen in den am schlimmsten betroffenen Regionen, möglichst zu Hause zu bleiben.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.